Liebe Geschwister, es ist schön, nach mehreren Wochen wieder hier bei euch zu sein. Euer Urlaub war einmal da, da habe ich anderswo gepredigt. Wir waren jetzt in Zwickau gewesen und nun bin ich heute da. Antje hatte schon Sorge, dass ich heute nicht da bin. Die fragte, wie immer, bist du Sabbat da oder müssen wir uns auch anders einrichten? Sag ich, wir sind gerade nach Hause gekommen. Meine heutige Predigt habe ich überschrieben mit dem Thema die Verführung Satans in der heutigen Zeit. Ja, woran erkennt man falsche und Gottespropheten? Gerade heute, wo die KI Stimmen imitieren kann und Lippen synchron auf gefakte Menschen überträgt. Die Erstellung von lippensynchronen Videos auf einer anderen Person mit deren Stimmen ist moderner KI-Technologie in wenigen Schritten möglich. Führende Tools erlauben es, Audioinhalte zu verändern und diese Lippenbewegungen an ein neues Video anzupassen, oft sogar mehrsprachig. Derzeit gibt es 6 Tools, die das sehr gut können und die Fälschung fällt kaum auf. Also man braucht von einer Person zwischen 3 bis 5 Bilder, je nach Programm, von verschiedenen Situationen und daraus kann er anschließend dann lippensynchron ein neues Gesicht machen. Also wir haben alle Bilder im Internet, verschiedene Arten und da ist das kein Problem, ein Fake zu machen. Ich werde später noch auf dieses Thema zurückkommen. Satan bedient sich unter anderem auch dieser modernen Technik. Aussagen von Predigern anderer Kirchen wurden auf diese Art und Weise gefaked. Ich denke, in der heutigen Zeit ist das ein wichtiges Thema. Ihr denkt bestimmt, wir haben schon häufig in der Lektion über Predigten, über falsche Propheten oder falsche Verkündigungen gehört und gesprochen. Kann man noch was Neues hören? Ich möchte euch antworten, ja. Satan bewirkt auf besondere Art und Weise. Heute gibt es Propheten, die uns viel Neues bringen möchten. Wir hören in den Medien sehr häufig von Fälschungen. Aber man zeigt selten, wie Fälschungen aussehen. Ich frage euch, was ist wichtiger? Die Merkmale der Fälschungen zu kennen oder die Merkmale des Originals. Was lernen die Banker in der Ausbildung? Sie lernen den echten Geldschein kennen. Jedes Merkmal, jedes Zeichen und die Beschaffenheit. Banker prüfen Geldscheine primär durch eine Kombination aus manuellen Techniken, dem sogenannten Fühlen-Sehen-Kippen-Prinzip und dem Einsatz technischer Hilfsmittel, um Falschgeld, also Blüten, sicher zu identifizieren. Und was bedeutet dieses Bild für uns Christen? Sollen wir uns wie die Banker verhalten und uns nur mit dem Echten beschäftigen? Sind wir uns auch der Außenwirkung und unserer Verantwortung als Christen bewusst? So wie wir vielleicht unbewusst einen falschen Geldschein durch Bezahlung weiterreichen und uns strafbar machen, wirst du bestätigen, oder ihr beide vielleicht, so tragen wir auch Verantwortung im Glaubensleben für uns und unsere Nächsten. Nur ein banales Beispiel. Wir bekommen eine E-Mail mit einem Anhang, überfliegen diesen und leiten ihn dann an andere weiter. Ist dir bewusst, dass die Verantwortung bei dir liegt, wenn es sich um ein Fake handelt? Als ich die Nachricht ja bekam, dass der Vatikan erklärt, Jesus wird nicht wiederkommen, dachte ich, das ist ein Fake. Und dann habe ich erstmal geprüft. Ich bin auf die Vatikan-Seite gegangen, in deren Archiv und habe den Artikel gefunden. Und danach habe ich erst an bestimmte Geschwister diesen Artikel weitergeleitet. So soll es eigentlich sein. Und nicht lesen, erschrecken, weitergeben. Wenn ich heute über dieses Thema spreche, dann nicht, um die Frage zu stellen, ob Schwester White eine echte Prophetin ist. Nein, das wird man von selbst erkennen, wenn man die Prüfmerkmale an ihr anwendet. Mir geht es also heute um die heutige Zeit, in der wir leben. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie kann Satan heute bewirken, um falsche Propheten wie echte wirken zu lassen? Lesen wir 1. Johannes 4, die Verse 1 bis 6. Ich habe also heute viele Bibeltexte. Ich habe also hier überwiegend von Luther, die Alte oder Schlachter. Ihr Lieben, glaubet nicht jedem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist von Gott. Und ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Widerchrists, von welchem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie von der Welt, und die Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns. Welcher nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wir wissen, dass gerade in der Endzeit viele falsche Christusse und Propheten auftreten werden. Sind wir für diese Zeit gewappnet? Hierzu soll die heutige Predigt dienen. Schon Johannes sprach zu seiner Zeit eine Mahnung aus, denn nicht jeder Geist verdient Beachtung. Und das finden wir in 1. Johannes 4, Vers 1, wie wir gerade gelesen haben. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in der Welt. Wir hatten voriges Jahr das Motto ja, prüft alles und das Gute behaltet. Erinnert ihr euch? Und das gilt nicht nur für ein Jahr, das gilt für immer. Eigentlich ist der ganze Brief des Johannes von dieser engagierten Warnung zur Wachsamkeit vor falschen Lehren geprägt. Er kämpft dafür, dass die Gemeinde sich nicht verführen lässt. Ist euch das schon aufgefallen? Kurz vorher warnte er in 1. Johannes 3, Vers 7, Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist, denn es ist die letzte Stunde. Fast identisch spricht er diese Worte auch in 1. Johannes 2, Vers 18 aus. Der Text steht hier. In der letzten Stunde, also in der sogenannten Endzeit, müssen unbedingt die Geister oder die Propheten geprüft werden. Johannes macht deutlich, dass die Gemeinde den Heiligen Geist hat und das als Zeichen der Gotteskindschaft. Aber es muss noch geklärt werden, wie man den Geist Gottes erkennen kann. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen und es kommen auch noch viele weitere. Die Bibel kannte die KI noch nicht, aber Jesus sah eindeutig eine Zeit voraus, in der Lügen so mächtig sein werden und würden, dass sogar die Auserwählten getäuscht werden könnten. Viermal in Matthäus 24 warnt Jesus uns, uns vor der Täuschung in den letzten Tagen zu hüten. Lesen wir die Verse 4, 5, 11 und 24. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinen Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und es ist Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. In 2. Thessalonicher 2, die Verse 3 bis 12, wiederholt der Apostel diese Warnung. Lesen wir nur die markierten Stellen. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass es sich in dem Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei ein Gott. und Vers 9. Der Frevler aber wird kommen durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Der Kontext dieser Passagen macht deutlich, dass Jesus und Paulus etwas viel Unheimlicheres erwarten als einen computergenerierten Deepfake. Sie waren besorgt darüber, dass der Antichrist mit großen Zeichen und Wundern erscheinen wird. Und diese falschen Propheten sind sehr, sehr nahe an der Wahrheit, dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt werden könnten. Johannes kannte diese Realität und er fordert die Gemeinde auf, die Geister zu prüfen. Die Gemeinde soll testen, ob diese Geister von Gott sind. Die Gemeinde, also du und ich, hat sich nicht in blinder Zugehörigkeit, einem jeden zuzustimmen, der angibt, im Namen Gottes zu predigen. Nein, die Gemeinde soll alles prüfen, ob hier wirklich im Namen Gottes gesprochen wird. Gemeinde, das bist du und ich. Und nicht die Gemeinschaftsleitung, der Prediger, Pastor oder eine andere Organisation. Und was heißt das für uns? Hören wir aus dem eben Gehörten für uns eine Anwendung? Ich denke ja. Wollen wir Gottes Wort ernst nehmen, so gelten diese Worte auch für uns. Aber sind wir wirklich dazu bereit? Oder denken wir, das ist nicht unsere Sache. Gott wird schon nach dem Rechten sehen und seine Gemeinde warnen. Bei dem Studium zu dieser Predigt ist mir klar geworden, das wäre eine faule Aussage, die ich da tätigen würde. Man kann sich nicht der Verantwortung entziehen. Das lehrt uns Gottes Wort nicht. Vielmehr werden wir zur Wachsamkeit und Prüfung aufgefordert. Ich weiß, es ist viel angenehmer, mit jedem Menschen im Einklang zu leben. Es ist schön, wenn man miteinander gut auskommt und sich ergänzen kann. Aber wir können trotzdem nicht die Verantwortung von uns weisen, die Geister bzw. Lehrmeinungen zu prüfen. Und das kann dann zu heftigen Diskussionen führen. Wenn ich mit Menschen über die Bibel spreche, habe ich oft den Eindruck, dass es Christen gibt, die nicht einmal mehr bereit sind, sich mit den Tatsachen auseinanderzusetzen. Nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Man findet den Menschen sympathisch, auch wenn er nicht ganz nach Gottes Wort redet. Oder aus Tradition füge ich mich den Gepflogenheiten meiner Familie. Das ist doch sehr häufig. Meine Toleranz lässt die Vielfalt zu. Und eine Vielfalt im Glauben ist doch so interessant. Wie soll denn sonst die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen und Gemeinden funktionieren? Auch gibt es die Toleranz aller Meinungen, Frieden in einer Gemeinde zu haben. Gerade zu dieser Aussage hatte ich in einer ostdeutschen Gemeinde ein Gespräch mit einem Bruder, der Podiumsdienst verrichtet. Er begrüßte uns in der Gemeinde und wir sprachen unter anderem über Mission. Er sagte, er sei öfters in anderen Kirchen und musiziere dort. Es seien dort tiefgläubige Menschen, die er bestimmt auf der neuen Erde wiedersehen werde. Ich sagte ja, aber dann bestimmt mit einer Einschränkung. Ich sagte ihm, wenn Sie zuvor noch nichts über den Sabbat gehört hätten, dann werden wir diese tiefgläubigen Menschen sehen. Er verneinte das und sagte, der tiefe Glaube und die Liebe zu Jesus reicht aus. Der Sabbat sei da nicht ausschlaggebend. Er hätte vom Sabbat erzählt und sie wollten den Sonntag weiterhalten. Ich sagte nur, dass die Bibel da anders spricht und auch die Aussagen von Schwester White eindeutig sahen. Ich hatte keine Lust mehr auf eine weitere Streitdiskussion und habe das Gespräch beendet und ihm einen schönen Sabbat gewünscht. Das war für mich der beste Weg. Interessant ist aber, dass Johannes der als Apostel der Liebe gilt, hier ganz eindeutig kein Entgegenkommen mehr sieht. Denn es steht so viel auf dem Spiel. Wo andere Geister in der Gemeinde am Werk sind, wird die Gemeinde langsam, aber sicher in ihrer Grundfeste zerstört. Hier überwiegt bei Johannes die Liebe zu Gott und zu seiner Wahrheit. Selbst Jesus rühmt im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, dass sie prüfte und Konsequenzen daraus ziehen sollte. Er sagte, und das lesen wir in Offenbarung 2, Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Hingegen tadelt er andere Gemeinden, zum Beispiel Pergamon und Thyatira, die falsche Lehren in ihren Gemeinden duldeten. Wenn ich das einmal so sagen darf, mir wäre es auch lieber, wenn wir nicht prüfen müssten. Habe ich vorhin schon mal kurz ausgeführt. Wenn wir einfach alles und jeden, der von Jesus spricht, herzlich als Bruder oder Schwester annehmen und seine neue Auslegung als Bereicherung ansehen könnten. Aber, liebe Geschwister, wir müssen prüfen, auch wenn es unserem Wesen und unseren Bedürfnissen nicht entspricht. Es ist Gottes Willen, dass wir die reine Lehre bewahren und, wenn nötig, verteidigen. Und dann stellt sich die Frage, wie können wir das testen? Erster Punkt. Ich lese einen Text von Anfang der Bibel, und zwar aus 4. Mose 12, Vers 6. Und er, also Gott selbst, sprach, hört doch meine Worte, wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich zu einem Gesicht zu erkennen geben. Im Traum will ich mit ihm reden. Diese Schriftstelle ist das erste Kriterium, was ein wahrer Prophet Gottes vorweisen muss. Entweder eine Vision oder Gesicht oder einen Traum, worin Gott persönlich zu ihm gesprochen hat. Zweiter Punkt. Darüber hinaus muss die Botschaft eines wahren Propheten stets völlig im Einklang mit der Heiligen Schrift stehen. Auch darf sie nicht gegen das Gesetz Gottes verstoßen. Wie heißt es in Klagelieder 2, Vers 9? Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen, hin zum Gesetz und zur Offenbarung? Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann gibt es für sie keine Hoffnung. Man wird ohne Hoffnung umherziehen, bedrückt und hungrig. Oder Jesaja 8, Vers 20. Ihr König und ihr Obersten sind unter den Nationen. Es gibt kein Gesetz mehr. Auch ihre Propheten erhalten kein Gesicht von dem Herrn. Der Vers in den Klageliedern sagt auch aus, dass beim Brechen des Gesetzes die Propheten keine Gesichter mehr erhalten. Somit gibt es auch keine Propheten, die nicht auf die 10 Gebote hinweisen, einschließlich des 7. Tages, des Sabbats. Wo das Gesetz, also die Gebote, nicht hochgehalten werden, gibt es demnach keine echten Propheten. Dritter Punkt. Die Voraussagen eines echten Propheten müssen sich erfüllen. Ich zitiere 5. Mose 18, die Verse 21 und 22. Und wenn du in deinem Herzen sagst, wie sollen wir das Wort erkennen, das nicht der Herr geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das nicht der Herr geredet hat. In Vermessenheit hat der Prophet es geredet. Du brauchst dich nicht vor ihm zu fürchten. Hier wird deutlich, dass ein Prophet nicht nur zufällig etwas weissagen darf, was in Erfüllung geht, sondern alles muss in Wahrheit sich erfüllen. Vierter Punkt. Ein wahrer Prophet tröstet, wie man es in Hesekiel 2 und Offenbarung 13 nachlesen kann. Auch erbaute er die Gemeinde durch seine Wegweisung von Gott, wie es in 1. Korinther 14, Verse 3 bis 5 steht. Das war schon allzu weit, Entschuldigung. Jetzt kommt der Text erst. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut würde. Fünfter Punkt. Ein Prophet ist christozentrisch und stellt Jesus als Sohn Gottes in den Mittelpunkt. Das finden wir in 1. Johannes 4, Vers 15 und Lukas 24, Vers 27. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt und er ist in Gott. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Also glaubt der Prophet, dass Jesus Gott ist und Jesus der menschgewordene Gott ist? Und behauptet nicht lediglich, Jesus war nur ein guter Mensch und Gott bediente ihn für eine bestimmte Zeit? Glaubt er, dass Jesus der Herr ist, der die Welt geschaffen hat und dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist? Glaubt er auch, dass Jesus, nachdem er am Kreuz gestorben ist, wieder nach 3 Tagen und 3 Nächten auferstanden ist, und zwar nicht geistlich verstanden, sondern mit seinem Körper? Und letztlich glaubt er, dass Jesus das Gesetz erfüllte und nicht aufgehoben hat? Ihr Lieben, wir wollen prüfen, welcher Geist zu uns spricht. Da müssen wir darauf achten, was dieser Mensch über Jesus sagt. Ein Beispiel möchte ich hier herausgreifen. Es handelt sich um einen Mann, der bis in unseren Kreisen der Adventgemeinde Beachtung fand. In seinem Buch mit dem Titel Der gesunde Aufbruch hat C. Peter Wagner geschrieben: Die einzige Natur, die Jesus während seiner irdischen Lebenszeit auslebte, war seine menschliche Natur. Ist das nicht erschreckend? Das heißt mit anderen Worten nichts anderes, als dass Jesus nicht im Fleisch gekommen ist. Also, dass Gott nicht Mensch wurde. Und diese Behauptung nimmt ein Ausmaß an und die Schlussfolgerung, die daraus wächst, ist fatal. Er sagt in seinem Buch weiter, es war der Heilige Geist, der die Quelle der Vollmacht Jesu während seines Dienstes hier auf Erden hatte. Jesus übte keine Vollmacht aus, über die er aus sich selbst heraus hätte verfügen können. Wir können heute erwarten, dieselben oder größere Taten als Jesus zu tun, weil uns der Zugang zu derselben Kraftquelle offen steht. Dieser Herr Wagner, der hält viele Seminare für alle Kirchen und es sind auch schon Adventgemeinden auch mal zu den Vorträgen hingefahren, zu Seminaren. Und deswegen war es für mich jetzt mal interessant herauszusehen, was ist das für ein Mensch? Und gerade dieser Mann spricht viel von Lobpreis und Anbetung und ist in kirchlichen Kreisen und Verkündigungsveranstaltungen sehr, sehr bekannt. Und dies ist nur ein Beispiel von vielen. Ich könnte noch vieles aufführen. Ich möchte noch einmal jetzt auf die KI zurückkommen. Gerade in Amerika werden Predigten bekannter Evangelisten mit KI-Stimmen verändert, sodass deren echte Aussagen verfälscht werden. Hier ein Beispiel. Pastor Mike Schmidts Predigten werden dahingehend verändert, dass er zu Spenden am Schluss aufruft. Und diese gehen dann an Betrüger. Auch die Reden des derzeitigen Papstes Leo des 14. wurden vielfach verfälscht. So, und wenn man jetzt, wo habe ich jetzt hier, gibt seine Originalsicht und das so sieht, auf so eine Größe, fällt auf, sind keine Falten da. Wenn ich aber ein Handy in der Hand habe, mit einem kleinen Bildschirm, sehe ich diese Falten schon mal gar nicht. Und wenn da Lichteinwirkungen sind, dann bin ich überzeugt, dass das der echte ist. Also wir müssen sehr, sehr stark aufpassen. Noch ist unsere Adventgemeinde von solchen Manipulationen verschont. Aber Satan wirkt weiter. Johannes sagt noch einmal in seinem zweiten Brief, in Kapitel 1, Vers 7, denn viele Verführer sind in der Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Johannes hat uns vor Augen geführt, dass wir hier zuverlässig prüfen können und sollen, welcher Geist am Werk ist. Und er gibt uns seinen Trost mit den Worten, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und in Römer 10, Verse 9 bis 10, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Wir haben gerade gelesen, dass Johannes hier Kriterien aufzeigt, wie wir falsche Propheten erkennen können. Punkt 6. Der wahre Prophet spricht mit Vollmacht, wie es in Johannes 7, Vers 29 heißt. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Er deckt auf, was falsch und was richtig ist. Aus diesem Grunde wurden sie auch gemieden, verleumdet, gehasst, geschlagen, gesteinigt und auseinandergesägt. Punkt 7. Ein wahrer Prophet bringt gute Frucht hervor. So steht es in Matthäus 7, Vers 20 und Galater 5, Vers 22. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Punkt 8. Nun macht Johannes noch auf ein weiteres Merkmal aufmerksam, wie man falsche Propheten erkennt. Sie sind aus der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet. Und die Welt hört sie. Vielmehr sagt Jesus, wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch von der Welt erwählt habe, darum hasst ihr die Welt. Ich habe jetzt nur die wichtigsten Prüfkriterien angesprochen. Wenn wir diese beherzigen und erkennen, dass jemand anders spricht und handelt, dann können wir sicher sein, dass aus ihm der antichristliche Geist spricht. Nun möchte ich euch mal praktisch aufzeigen, wie geschickt Satan vorgeht, um falsche Propheten einen leichteren Eingang in die Gemeinden zu verschaffen. Langsam, aber schleichend, aber vielfach sehr wirksam. Und dieses Prüfkriterium ist so wichtig, dass es von keinem Menschen und nicht einmal vom Teufel selbst verfälscht werden kann. Hier wird Gottes Fürsorge sichtbar für sein Volk, auf dass sie nicht verführt werden können. Denn der Widersacher hat dann sein größtes Problem. Und daher versucht er, biblische Inhalte in vielen neuen Bibelübertragungen zu verändern. Deshalb, liebe Geschwister, achtet ganz genau in euren Bibeln darauf, dass sie vom Textus Receptus basieren. Ansonsten sind diese Kriterien oft weg. Oder sie werden verdreht. Du magst nun sagen, die neuen Übertragungen oder Übersetzungen sind flüssiger zu lesen. Ja, ich verstehe das Gottes Wort nun besser. Es wird in menschlicher, zeitgemäßer Sprache wiedergegeben. So habe ich auch immer bisher gedacht. Liebe Geschwister, es ist mir aufgefallen, dass vermehrt in unseren Gottesdiensten die modernen Übertragungen Einzug halten. Ich denke hier an die gute Nachricht und Hoffnung für alle. Und jetzt passt mal gut auf, die Unterschiede. Fangen wir mal bei den 10 Geboten an. Und hier das zweite Gebot aus Mose, 2. Mose, Vers 20. In der Luther- und Schlachterbibel steht es so. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Betet sie nicht an und diene ihnen nicht. Nun nehmen wir mal die gute Nachricht. Dort steht, du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde und im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und dien ihnen nicht. Merkt ihr den Unterschied? Nee? Dann ganz genau nochmal lesen. Korrekt steht, kein Bildnis machen, welches angebetet werden soll. Egal, was es ist. Die gute Nachricht reduziert das auf ein Gottesbild. Wir müssen immer gerade grammatikalisch ganz stark aufpassen. Also nicht einfach nur lesen, sondern was bedeutet ein Wort grammatikalisch? Ich frage euch nun, sind die Heiligen oder Maria ein Gottesbild? Nein, nach der katholischen Lehre sind sie es nicht. Sie sind Heilige, kein Gottesbild. Aber grammatikalisch, google mal ganz genau nach, bis Wikipedia hinein, was das genau bedeutet. Wir haben eine falsche Denkweise. Wir sind in einer modernen Denkweise. Von daher ist das vielfach anders. Das ist ein fataler Übersetzungsfehler. Bleiben wir dabei den Geboten. Nehmen uns das vierte Gebot zum Vergleich an. In der Luther steht, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Hingegen steht in der Gute-Nachricht-Bibel, halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gilt. So, jetzt lest mal den 6. Was ist denn der Ruhetag nun? Ja, die Adventisten sagen der Sabbat. Jetzt frage ich mal einen Katholiken, ich weiß nicht, wozu du gehörst, evangelisch oder sonst was, frage ich den mal, dann sagt er Sonntag. Frage ich einen Muslim, wir waren ja viele Emirate und da sind ja viele andersgläubige Muslime als hier, die sagen der Freitag und der Sabbat Samstagvormittag, weil die da ihre Geschäfte noch zu haben vom Ruhetag. Also wir haben drei verschiedene Aussagen für den Ruhetag. Und so ist das schwierig, wenn einer, der nicht bibelkonform ist, auf den Irrweg geführt wird. Seit der Kalenderreform 1976 wurde in Deutschland der Montag als offizieller Wochentag festgelegt. Zuvor war es der Sonntag. Auf diese Weise wird der siebte Tag der Woche geändert. Satan weiß, wie er Menschen täuschen kann. Und damit wäre nach dem Kalender der Sonntag in der guten Nachricht der Ruhetag gemeint. So, und diese Kalenderreform geht auf ein Drängen des Vatikans zurück. Das muss man auch wissen. Und hier nun ein weiteres Beispiel. In 1. Thessalonicher 1, Vers 12 wird von Gnade gesprochen. Lest mal den Text in der Schlachter 2000, also auch eine neuere Ausgabe. In der Bibelübertragung, also da steht das Wort Gnade. Und in der Hoffnung für alle steht das Wort Barmherzigkeit. Vielleicht denkt ihr, das ist doch das Gleiche. Warum sprichst du das jetzt an? Nein, grammatikalisch ist es nicht das Gleiche. Wenn ihr forscht, dann sind das zwei unterschiedliche Deutungen. Barmherzigkeit und Gnade sind eng verwandt, aber unterschiedliche göttliche Eigenschaften. Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott uns die wohlverdiente Strafe für die Sünden nicht vergibt. Rettung vor Gericht. Gnade bedeutet, dass Gott uns stattdessen unverdiente Liebe, Vergebung und Segen schenkt. Kurz, Barmherzigkeit hält Strafe zurück. Gnade gibt unverdiente Gunst. Jetzt frage ich euch, ist das ein großer Unterschied? Und diese Veränderung findet man auch in Daniel 10, Vers 17. Hier ist unter anderem die Rede davon, dass kein Odem mehr in Daniel war. Die modernen Übertragungen verändern das dahingehend, dass er kaum noch atmen konnte. Ich frage euch, ist es kein bedeutender Unterschied, ob einem der Atem fehlt oder die Kehle zugeschnürt ist? Wie ist bei der Ersten Hilfe? Wann wird bei der Ersten Hilfe die Nase zur Mundbeatmung eingesetzt? Das hat man früher gemacht, heute macht man ja nur drücken, Kopf wie fertig war. Dann macht man das.
Muss ich antworten?
Wenn du möchtest.
Ja, man muss jetzt erstmal mit der Druckmassage anfangen. Immer.
Ja, wenn da kein Atem mehr da ist.
Ja.
So, merkst du aber noch einen Hauch von Atem, machst du es nicht.
Ja.
Wenn du noch einen Hauch von Atem spürst, machst du es nicht.
Ja.
So, darauf wollte ich hinaus. Also hier gibt es auch sehr starke medizinische Regeln, die man einfach nicht abändern kann. Aber Satan macht es hier in der Bibel. Als Adventist müsstet ihr hier sofort ein Bild vor Augen haben. Augenzeugen und Ärzte haben in den Jahren 1845 bis 1880 bei Ellen G. White festgestellt, dass sie während der Visionen, die zwischen 15 Minuten bis mehreren Stunden dauert, Zeugen und auch ungläubige Ärzte bei ihr keinen Atem feststellen konnten. Sie haben Spiegel vor dem Mund gehalten. Der war nicht beschlug nicht. Und auch die Lungenbewegungen setzten aus. Es war nur ein Puls spürbar. Wenn die Vision vorbei war, nahmen sie tiefe und lange Atemzüge, ähnlich dem ersten Atemzug eines Neugeborenen. Also das ist ein ganz bedeutender Unterschied in der Bibel. Als letztes Beispiel möchte ich das Gleichnis von den 10 Jungfrauen aufzeigen. Lesen wir aus der Elberfelder Bibel die Stelle aus Matthäus 25, Vers 2. Da steht, aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Und jetzt nehmen wir mal die Gute Nachricht Bibel. Da steht, 5 von ihnen handelten klug, die anderen 5 gedankenlos. Ist das ein Unterschied? Ersten Moment, wo man denkt, man nicht. Ne? Man muss schon tief nachdenken. Wenn ich nun den Duden befrage, was töricht und gedankenlos bedeutet, bekommt man diese Interpretation. Ein Tor oder töricht ist sinngemäß eine Person, die etwas nicht nachvollziehen kann, solange sie es nicht selbst erlebt hat. Wo bin ich denn jetzt? Ganz oben, doch steht. In der älteren Sprache wird der Begriff oft mit scharfen Vorwurf verwendet. Der Tor ist ein Narr, unbelehrbar, mutwillig, stiftet erheblichen Schaden bis hin zum Frevel. Und nun der gedankenlose Mensch. Er handelt unüberlegt, nachlässig oder ohne Rücksicht auf die Konsequenz seines Tuns, für sich selbst oder andere. Gedankenlosigkeit wird häufig im Sinne von Gleichgültigkeit, Unachtsamkeit oder mangelnder Sorgfalt gebraucht. Liegt hier nicht nahe, dass hier Satan am Werk ist und biblische Inhalte hier verfremdet und auch zu falsch Gedanken und Glauben führt? Ich möchte an dieser Stelle, erstmal wollte ich sagen, ich bin nicht komplett gegen diese modernen Übertragungen. Ich will es gleich auch noch sagen. Ich sage es aber jetzt schon mal, weil ich an die Gesichter sehe. Ich lese immer zuerst den Originaltext. Für mich ist das die alte Luther oder die Schlachter. Oder King James Bibel dann. Und dann, wenn ich noch nicht verstehe, gucke ich in den verschiedenen Übertragungen rein. Ich habe alle zu Hause. Und schaue, wie es da beschrieben wird. Und das Erste, was ich lese, ist bei mir, bei vielen anderen so, bleibt zuerst im Kopf hängen. Und deswegen empfehle ich euch, lest zuerst immer dann das Original und dann die leichtere Bibel. Dann könnt ihr den Unterschied erkennen. Ich bin nicht dagegen, jetzt nur, man muss aufpassen. Ich möchte an dieser Stelle den passenden Bibeltext vom Anfang der Predigt aus Matthäus 24, Vers 24 wiederholen. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Liebe Geschwister, diese wenigen Beispiele mögen euch aufzeigen, wie verheerend die modernen Bibeln sein können, auch wenn sie dann nun in sehr verständlichem Deutsch geschrieben sind. Satan weiß, dass er es nicht leicht hat, Irrlehren oder falsche Propheten in die Gemeinde Gottes hineinzubringen. Aber das ist ein Weg von ihm, wenn wir es nur auf die modernen Bibel verlassen. Ihr Lieben, diese Fehler der modernen Sprache geschehen, wenn wir wirklich uns auf diese modernen Bibeln verlassen. Das wollen wir nicht. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich möchte nicht ausdrücken, dass wir hier, sage ich es nochmal, diese modernen Bibeln vernichten und nicht mehr lesen. Das ist nicht mein Kontext. Wir sollen prüfen. Beim Bibelstudium, und ich schließe mich auch hier bei den Sabbatschulklassen mit ein, gehört eigentlich immer der ursprüngliche Text an erster Stelle. Und nur so erkennen wir den Unterschied, wo Satan uns Verwirrung bringen möchte. Bitte denkt daran, es können Gäste in unserer Mitte sein, die so eine falsche Wahrheit vermittelt bekommen. Zur Zeit des Johannes handelte es sich um eine ganz bestimmte Bedrohung. Aber diese Prüfungsweise ist bis heute anwendbar. Damit macht Johannes aufmerksam, dass seine Lehre verpflichtend ist und wir auch nicht darüber hinausgehen dürfen. Und genauso fordert Paulus von den Thessalonichern: So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Um noch ein mögliches Missverständnis auszuräumen: In meiner Predigt spreche ich nicht über geringfügige Meinungsverschiedenheiten, sondern über Irrlehren. Johannes warnt vor der Verführung, die er der Gemeinde droht. Er gibt der Gemeinde Merkmale, an denen sie die falschen Propheten erkennen können. Sein tiefstes Anliegen wird in seinem zweiten Brief deutlich, wenn er schreibt: Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Sind wir bereit, die Wahrheit treu zu nehmen? Sind wir bereit, zu prüfen, aus den Ergebnissen auch Konsequenzen zu ziehen? Wir dürfen aber wissen, der in uns ist, Jesus Christus, ist viel größer als der, der in der Welt ist, Satan. Ich fasse noch einmal zusammen. Das Wort Gottes gibt uns drei Prüfmöglichkeiten. Gottes Wort ist Wahrheit. Die Bibel ist Gottes Wahrheit in schriftlicher Form. Sie ist der Maßstab, an dem alle anderen Dinge gemessen werden können. Zweitens, der Geist der Wahrheit. Wenn wir das Wort mit einer demütigen, gebetsvollen Haltung studieren, können wir sicher sein, dass der Geist der Wahrheit uns in alle Wahrheit leiten wird. Drittens, Unterscheidungsvermögen. Gott erwartet von uns, dass wir die Intelligenz und auch das Unterscheidungsvermögen, die er uns gegeben hat, unter Gebet nutzen, um alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Als Nachfolger von dem Weg der Wahrheit und dem Leben brauchen wir weder KI noch die Täuschung des Teufels zu fürchten. Gottes Wahrhaftigkeit ist unsere Sicherheit. Er wird uns helfen, die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind. Wir müssen auch nicht vor neuen Technologien fliehen. Stattdessen können wir lernen, sie weise einzusetzen, um die Wahrheit in die Welt zu tragen. Wirst du Gott bitten, dir zu helfen, in einer Welt der Täuschungen ein Wahrheitssuchender und Wahrheitsverkündiger zu sein? Möge der Heilige Geist uns helfen, uns Augensalbe zu geben, um die Irrtümer zu erkennen. Amen. Amen.